Hey, hallo und ein wonnevolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonnevoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Und aus gegebenem Anlass wird es heute eine Folge dazu geben, wie du trotz diesen teilweise extrem hohen Temperaturen entspannt bleiben kannst, beziehungsweise dich abkühlen kannst und vor allem auch, wie du versuchen kannst, es klappt auch nicht immer bei allen, aber wie du versuchen kannst, in den ruhigen und ausgiebigen Schlaf zu sinken, vor allem auch erholsam. Denn das ist ja das große Problem, wenn wir uns nicht entspannen können, wenn wir nicht abschalten können, dann sind wir unausgeglichen. Das fügt sich so weit, dass wir tatsächlich ja auch dann im Schlaf irgendwie uns rumwälzen, vielleicht sogar gar nicht richtig in den tiefen Schlaf fallen können. Aber das Gleiche dann auch untertags, wenn du den Fall hast, dass du dann nicht schlafen kannst, dann musst du dir umso mehr untertags verschiedene Inseln suchen oder einbauen, in denen du dich entspannen und erholen kannst, weil gerade bei diesen extremen Temperaturen dein Körper natürlich auch sehr gefordert ist. Ich selbst habe natürlich noch ein bisschen extremeren Hintergrund, dadurch, dass ich gerade schwanger bin und das alles nicht, ich sag mal, so wegstecken kann, wie wenn ich nicht schwanger bin, weil es natürlich noch mal ein bisschen anstrengender ist. Und da möchte ich auch noch mal kurz was aus dem Ayurveda anbringen. Es gibt im Ayurveda ja verschiedene Typen, also Körperkonstitutionstypen. Und ich gehöre zu den Feuertypen. Also das ist Pitta. Und Pitta ist jemand, der oder die sehr von feurigem Temperament in Anführungszeichen ist. Ich bin generell jemand, ich esse gerne, weil ich auch viel Verdauungsfeuer tatsächlich habe. Also Feuer ist so dieses Stoffwechselelement. Das heißt auch, dass ich zum Beispiel Kälte total gut ab kann. Also damit habe ich auch überhaupt gar kein Problem, wenn es kalt ist. Ich friere immer als Letzte meistens zumindest, habe noch sehr lange T-Shirts an, wo andere schon im Pulli rumrennen. Dafür ist es aber eben mit heißen Temperaturen bei mir umso schwieriger, weil dadurch, dass ich schon vom Gemüt her und vom Körperlichen her warm ausgelegt bin, feurig bin, ist es natürlich umso blöder, wenn da dann noch mehr Hitze dazukommt. Und ich bin ein sehr ausgeprägter Pitta-Typ. Es gibt noch zwei andere, Vata und Kapha. Es ist aber so, dass es keine Reintypen gibt. Also ich meine, es ist ja sowieso eine Typenlehre, ist ja immer eine Idealisierung. Aber es ist schon so, ich finde zum Beispiel, dass man da schon einiges ganz gut ablesen kann, gerade weil Ayurveda auch eine so sehr alte und auf verschiedene Erfahrungen beruhende Theorie ist, eine Lebensphilosophie. Jeder Mensch hat einen gewissen Anteil von all diesen dreien, Vata, Pitta, Kapha. Das heißt auch, dass in dir irgendwo ein bisschen Pitta schlummert. Wie gesagt, das brauchen wir sowieso. Dieses Gleichgewicht von diesen drei Kräften macht unseren Charakter, unseren Körper, unser Wohlbefinden aus. Wenn dich das interessiert, was das Ayurveda dazu sagt, dann kannst du auch gerne dich umgucken. Es gibt super viele Bücher natürlich. Es gibt auch teilweise praktizierende Ayurveda-Heilpraktiker und Praktikerinnen, die das für dich bestimmen können. Und teilweise ist es so ein Aha-Moment, sage ich mal. So ein Moment von, ja klar, das stimmt total. Oder das ist was total zutrifft für mich. Dass ich zum Beispiel auch von der Ernährung her sind die Typen dann unterschiedlich, dass die verschiedene Präferenzen haben. Und da gibt es auch ganz viele Tipps, die dir dann auch weiterhelfen können, so in deiner Konstitution dich zurechtzufinden. Weil auch gerade diese Typen, was zum Beispiel damit zu tun haben, wann wir gut in den Schlaf finden. Manche Typen, die eher in eine Richtung tendieren, können länger aufbleiben und andere haben dafür eher die Kapazitäten am Morgen. Manchmal äußert es sich auch in aktiven Phasen am Tag, dass manche Typen eher besser zum Beispiel nachmittags, abends arbeiten können und andere dafür besser in der Früh. Es hängt natürlich auch mit deinen Lebensumständen zusammen, aber ich finde es trotzdem ganz spannend. Und wenn du dich dafür interessierst, dann guck einfach mal, was es für Ayurveda-Angebote in deiner Nähe gibt, vielleicht auch von der VHS. Es gibt auch ganz gute Literatur so zum Einstieg, um da erstmal so ins Thema reinzufinden. Für mich war das, wie gesagt, ein sehr erhellender Moment zu wissen, aha, okay, ich bin Pitta-Typ und was kann ich denn jetzt konkret dafür tun, dass ich zum Beispiel beim heißen Wetter, wo dieses Feuer noch mehr angeregt würde, trotzdem cool bleiben kann. Und das sind jetzt natürlich auch Sachen, die mit einer westlichen medizinischen Sicht sich gut überschneiden und auch aus anderen Traditionen. Das ist jetzt nicht nur Ayurveda angehaucht, sondern fließt viel zusammen tatsächlich, wenn man natürlich merkt, was gut tut und was nicht. Einen ganz entscheidenden Teil spielt dabei natürlich wieder auch unser vegetatives Nervensystem, das dafür zuständig ist, dass die Körpertemperatur reguliert wird, dass all unsere Prozesse im Körper ganz autonom ablaufen und funktionieren. Und wenn wir zu heiß, also oder unser Umfeld zu heiß ist, wenn wir dadurch unentspannt sind. Dann kann es auch dazu führen, dass wir viel eher in den Sympathikus rutschen, also in eine Art Kampfmodus, in den Stressmodus, weil unser System quasi wirklich von außen gestresst wird. Das ist wieder diese Beziehung von Körper und Geist, Körper, Geist, Seele, dass wir zwar uns bemühen können, auf einer mentalen Ebene ruhig zu bleiben und ausgeglichen, aber wenn die körperlichen Einflüsse so groß und so extrem werden, können sie natürlich auch auf das Geistige zurückwirken. Klar gibt es Menschen, die auf einer geistig-mentalen Ebene das so im Griff haben, sich wirklich da zu beruhigen und abzukühlen mit kühlen Gedanken in Anführungszeichen, dass es auf einer körperlichen gar nicht durchbricht. Aber da muss es schon wirklich sehr geübt sein, gerade bei solchen Temperaturen mit 35 Grad oder sowas. Da ist es einfach zu extrem, um sich da mit Gedanken oder mit Meditation oder was auch immer so weit abzukühlen, dass du da wirklich nichts anderes mehr brauchst. Es funktioniert auch andersrum, wenn du eher ein Mensch bist, der zum Frieren neigt und ich sag mal im Winter ganz, ganz oft irgendwie irgendwo sitzt und bibberst und dir kalt ist und die Räume nicht ordentlich beheizt sind. Das ist ja auch sowas, was man sich dann versucht vorzustellen. Ich sitze an einem schönen, warmen Lagerfeuer oder umgeben von Kerzen und allein diese Vorstellung kann schon dazu führen, dass uns wärmer wird. Das Gleiche eben auch, wenn uns zu heiß ist. Wir stellen uns vor, wir sitzen unter einem total kühlen Wasserfall, es geht eine leichte Brise. Du kannst dir vorstellen, deine Füße hängen irgendwie noch in ein schönes, kaltes Wasserbecken rein. Oder du stellst dir natürlich einfach mal eine Eishöhle vor, das ist so das Extreme. Du stehst irgendwie inmitten von einem Igloo oder inmitten von der Arktis, umgeben von Eisbergen, Gletscher, alles, was du irgendwie mit Kälte assoziierst, das kann ja auch für dich was ganz anderes sein. Und dann kannst du wirklich mal versuchen, dieses Bild einfach ganz stark werden zu lassen. Ich finde, wie gesagt, bis zu einem gewissen Grad, also wirklich im Sinne von Temperatur, geht das. Ab einer gewissen, bei mir sind so eine magische Grenze sind die 30 Grad, da hilft einfach nicht mehr viel, wenn mein Kopf auch nicht mehr richtig arbeitet. Also ich habe dann wirklich das Gefühl, mein Hirn schmilzt und ich kann mir sowas auch gar nicht mehr richtig vorstellen. Aber davor, wenn ich dann so einzelne Momente habe, auch gerade wenn man in der Hitze irgendwie doch mal eine Anstrengung hat, dann helfen solche Gedanken auch ganz oft. Irgendwas Kühles, stell dir das wirklich vor, such dir einen Platz, der vielleicht auch nicht so ganz in der Sonne ist, so ein bisschen schattig, ein bisschen kühler als die Umgebung, dass du da wirklich in dieses Fühlen auch reinkommst. Stell dir vor, wie du die Sachen anlangst, Schnee, Eis, kaltes Wasser, was auch immer. Und das ist eben eine Möglichkeit, so über solche Bilder das schon mal irgendwie anzuregen. Gleichzeitig hast du mit dem Vagusnerv, den ich ja schon öfter beschrieben habe, einen Nerv, der in viele Bereiche deines Körpers reinreicht und der sehr stark für die Regulierung des vegetativen Nervensystems verantwortlich ist. Und der ist auch sehr empfindlich. Und diesen Vagusnerv, den darf man nicht zu extrem strapazieren, sage ich mal. Also wenn du jetzt draußen 30, 35 Grad hast und dann zum Beispiel kommst und dich wirklich in einen, weiß ich nicht, 16 Grad kalten See stürzt, dann ist das erstmal eine sehr schöne Abkühlung, aber es ist auch eine extreme Überforderung für den Vagusnerv und für dein ganzes System. Es ist total gut, sich abzukühlen, einfach wirklich von außen dem Körper eine Abkühlung zu gönnen, aber das sollte immer in Maßen und total reguliert stattfinden, damit es nicht zu extrem wird, weil dein Körper dann ganz krasse Anpassungsleistungen vollbringen muss, das auch wieder mit einem Energieaufwand verbunden ist. Und jede Energie, die dein Körper aufbringen muss, ist etwas, was Wärme erzeugt. Das ist so ein Prinzip, das kennst du vielleicht aus der Physik, dass gewisse Vorgänge Energie verbrauchen. Energie ist meistens mit Wärme verbunden und das kannst du auf deinen Körper genauso umsetzen. Wenn dir wirklich heiß ist, dann versuch die Abkühlung immer etappenweise bzw. nur ein Stück weit. Da hilft es zum Beispiel schon total, sich die Arme nass zu machen. Du kannst die Arme vom Handgelenk bis zu den Schultern, wenn du nur im Top oder im T-Shirt bist, mit kaltem Wasser abspülen. Es sollte aber hier auch nicht zu kalt sein, also nicht irgendwie tatsächlich in Eiswasser halten, sondern so, wie es halt aus der Leitung kommt. Du kannst auch andere Teile deines Körpers abkühlen, wenn du zum Beispiel in der Stadt unterwegs bist und irgendwo ist ein Springbrunnen. Hey, lauf einfach mal mit den Füßen da durch, ist überhaupt kein Problem. Das ist eine gute Methode, wenn du nur einzelne Körperteile hast, die du dann abkühlst, dann ist tatsächlich dein System nicht gleich überfordert, sondern kommt damit gut zurecht, findet es sehr angenehm und kann auch viel besser die Energie, die es eben zur Verfügung hat, auch wieder für andere Dinge hernehmen. Oft ist es zum Beispiel so, wenn wir eben bei 35 Grad instant in den eiskalten See hüpfen, dass es auch bei manchen Menschen so eine Art kurzen Schock verursachen kann. Schock heißt dann, dass auch die Energie, die in deinem Körper vorhanden ist, dafür aufgewendet wird, um diesen Schock zu überwinden, um deinen eigentlichen Zustand wieder herzustellen, weil dein Körper weiß es ja irgendwie nicht. So, der checkt, okay, oh, jetzt ist es auf einmal ganz schön kalt. Hilfe, kalt heißt, ich muss heizen. Und das ist ein großes Problem, was im Sommer einfach der Fall ist, egal ob wir irgendwo reinspringen oder ob wir eiskalte Getränke zu uns nehmen. Dein Körper denkt immer, er muss das jetzt irgendwie kompensieren. Und das ist natürlich ein Problem, weil durchs Heizen wird dein Körper von innen wieder aufgewärmt, ist ja klar. Auch sowas wie Eistee trinken ist ein und für sich im Moment eine schöne Abkühlung, aber auf Dauer gesehen ist es etwas, was deinem Körper eher zusetzt und noch mehr Energie frisst. Und dein Körper hat ja schon so viel Energie, die er aufwenden muss, um deine Temperatur auf einem normalen Level zu halten. Weil wenn wir jetzt wirklich 35 Grad haben und deine Körpertemperatur liegt so bei 36, 37, musst du dir ja vorstellen, dass jede Bewegung, jede Aktion, die du machst, Energie erzeugt und du eigentlich deinen Körper damit in den Modus bringst, wo er permanent runterkühlen muss. Selbst wenn wir schlafen, du merkst es ja vielleicht auch, wenn du bei 30 Grad irgendwie schläfst, schwitzt du, weil dein Körper sich auch hier bewegt, weil in deinem Körper trotzdem Prozesse ablaufen. Und all das wirkt sich natürlich auf deinen Energiehaushalt aus. Insofern ist es ganz schlau, auch beim Trinken oder beim Abkühlen auf zum Beispiel Lauwarmes zurückzugreifen. Also wenn du dort wirklich sagst, du gehst irgendwo baden, erstmal ein lauwarmes Wasser zu versuchen, dass man da allein dadurch, wenn das Wasser irgendwie 25 Grad hat, ist es ja schon eine Abkühlung zur Außentemperatur und zu deinem eigenen System. Gleichzeitig, wenn du was trinkst, darauf zu achten, dass du nicht zu viel Kaltes, also wirklich Eiskaltes trinkst, sondern auch untertags einfach lauwarmes Wasser, auch wenn es vielleicht eklig ist. Oder natürlich auch Schorlen und sowas, was Energie hat. Ich finde, im Sommer ist es ganz wichtig zu gucken. Es ist einfach eine Zeit, in der Körper viel Energie braucht, in der dein System unglaublich darauf angewiesen ist, dass du es auch mit Energie versorgst. Und da finde ich es auch total legitim zu sagen, man trinkt nicht nur Wasser, weil klar, irgendwann schmeckt es auch nicht mehr, sondern man macht sich eben zum Beispiel einen Tee und lässt den eben abkühlen. Ich bin jetzt auch dazu übergegangen, im Tee, wenn ich mir einen mache, immer ein bisschen Xylit mit reinzumischen. Das ist eine Art von Zucker, aber kein raffinierter weißer Zucker, sondern ein Birkenzucker, der eben ein bisschen weniger auch in Kalorien hat und ein bisschen besser verträglich ist. Und was beim Tee natürlich auch immer mit reinspielt, sind die Vitamine, die drin sind. Also wenn du da zum Beispiel einen Tee hast aus verschiedenen Kräutermischungen oder auch aus Früchten, es sind immer gewisse Bestandteile der Frucht oder des Krauts mit drin, die dein Körper auch umso besser gebrauchen kann, je mehr er leistet und je mehr er vollbringen muss. Also tatsächlich finde ich, ist kühler Tee oder lauwarmer Tee nicht unbedingt Eistee, aber ab und zu, klar, gönne ich mir auch mal einen Eistee. Finde ich, das ist einfach eine gute Variante, weil Saft ist dann auch wieder sehr, ja, zuckerhaltig teilweise und alles andere, Limo und so weiter, das finde ich dann immer auch sehr belastend. Aber so ein Eistee, finde ich, kann man auch gut wegzischen, beziehungsweise einen Lautee. Und hinzu kommt, dass allein schon die Zubereitung dir eine kleine Entspannungs- und Erholungsinsel bieten kann. Denn klar, wenn du jetzt halt irgendwie einfach zum Automaten gehst und dir eine Flasche Limo rauslässt, dauert das 20 Sekunden, zack, Flasche auf, weggetrunken, vielleicht in 3 Minuten, wenn du Durst hast. Und beim Tee hast du natürlich noch den ganzen Prozess, der dahinter steht, mit dabei. Das heißt, du musst den erstmal kochen, das Wasser kochen, den Tee aufgießen. Meistens haben die so zwischen 5 und 10 Minuten Ziehzeit. Danach noch eine kleine Zeit, um ihn abkühlen zu lassen, beziehungsweise ich mache mir dann meistens einfach die Dosierung ein bisschen höher, also einen Teebeutel mehr oder wenn ich losen Tee habe, einen Teelöffel mehr. Und tu dafür nach der Ziehzeit gleich ein paar Eiswürfel mit rein. Die schmelzen natürlich sehr schnell, aber dadurch, dass sie eben kalt sind, verdünnen sie den Tee und machen ihn quasi wieder so, wie er sein sollte, vom Geschmack her, nicht zu stark. Gleichzeitig kühlen sie ihn natürlich runter, weil das Schmelzen der Eiswürfel ja auch dazu beiträgt, dass der Tee sich abkühlt. Und du hast dann innerhalb von einer Viertelstunde ein Getränk, das du gut trinken kannst. Und du hast diese Viertelstunde, die du nutzen kannst für dich, um wirklich dir eine kurze Pause zu gönnen, um auch ein paar Atemübungen zu machen. Denn das ist das Nächste. Das nächste ist, um sich bei dieser extremen Hitze abzukühlen, das richtige Atmen. Denn auch hier ist manchmal das Gefühl da, auch natürlich wie die Wetterlage ist, dass vielleicht ein großer Druck auf uns lastet, dass wir gar nicht richtig zum Durchatmen kommen. Und vielleicht kennst du das, dass auch die Luft so unerfrischend oder unergiebig ist, dass du denkst, oh, ich atme hier und ich kriege irgendwie überhaupt keinen Sauerstoff ab. Gerade wenn es so eine drückende, schwüle Luft ist, finde ich, ist das immer ganz besonders der Fall. Und auch hier kannst du wirklich darauf achten, dich dann mal hinzusetzen, 3 Minuten tief in den Bauch zu atmen. Und wenn das nicht hilft, also wenn du dadurch immer noch irgendwie aufgeheizt bist, kannst du mal versuchen, eine Atmung aus dem Yoga anzuwenden. Die finde ich auch immer sehr hilfreich. Die nennt sich Sitali Pranayama. Pranayama heißt einfach Atemübung. Und Sitali ist die gerollte Zunge. Das heißt, das ist leider bei nicht allen Menschen möglich. Ich weiß, dass das genetisch bedingt ist, ob man die Zunge rollen kann oder nicht. Wenn du es nicht kannst, kannst du die Zunge auch einfach ungerollt ein Stückchen rausstrecken. Für alle, die sie rollen können, die machen wirklich so eine Wurst und einen Tunnel und atmen durch die gerollte Zunge ein. Das kannst du gerne mal ausprobieren, ob du Zungen rollen kannst oder nicht. Und die Zunge, das ist ja tatsächlich auch was bei Tieren häufig zu sehen ist, gerade bei Hunden. Die Zunge ist ein Organ, es ist oder ein Muskel, bin mir gar nicht ganz sicher. Alle, die jetzt hier Anatomie-Ahnung haben, gerne mich da korrigieren. Ich glaube, es ist beides. Muskel und Organ, weil wir ja auch schmecken können. Aber egal, wie gesagt, korrigiert mich da gerne. Wenn wir die Zunge rollen, das ist eine sehr große Oberfläche. Und durch das Rollen haben wir eine sehr fokussierte Atmung. Das heißt, du atmest durch diese gerollte Zunge, ziehst die Luft wirklich wie einen Strohhalm rein und lässt sie dann ganz normal entweder durch Mund oder Nase wieder ausströmen. Besser durch die Nase, wenn du mit Heuschnupfen auch noch geplagt bist, dann geht natürlich auch durch den Mund. Die Luft über die Zunge zu ziehen, kühlt die Luft schon beim Atmen. Das heißt, die hat nicht mehr diese 30, 35 Grad, sondern ist ein bisschen kühler. Und du kannst das tatsächlich für dich hernehmen, wenn du einfach mal wirklich 5 Minuten diese Übung machst, merkst du, wie sich dein System auch ein bisschen abkühlt. Das ist tatsächlich ganz spannend, wie so eine kleine Übung schon uns beeinflussen kann. Also einfach mal ausprobieren, über die gerollte oder die rausgestreckte Zunge einatmen und durch die Nase, wenn es geht, ausatmen. Und der Atem an sich ist natürlich was, was du immer versuchen musst, so tief wie möglich zu führen, weil wenn nur in die Brust atmen, auch hier ja der Vagusnerv weniger angesprochen wird. Der wird ja erst wirklich gut angesprochen, wenn wir tief in den Bauch atmen. Und auch hier solltest du dir, gerade wenn es so heiß ist, umso mehr die Gelegenheit suchen, das mal zu beobachten. Atme ich wirklich tief? Bin ich denn da wirklich in einem Modus, in dem ich überhaupt in der Lage bin zu entspannen? Wenn auch das nicht hilft, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, Wickel zu machen. Wenn du nicht, sag ich mal, wenn du weißt, du kommst jetzt halt irgendwie längere Zeit nicht an irgendwelchen Wasserspendern, Springbrunnen, sonst was vorbei, kannst du dir tatsächlich natürlich auch morgens überlegen, okay, ich nehme mir 2 Kleidungsstücke, zum Beispiel Stulpen, Kniestrümpfe oder tatsächlich irgendwelche Tücher, die du dir mitnimmst und über den Tag immer wieder befeuchtest. Und das hilft unglaublich viel. Und du brauchst dir da gar keine Sorgen zu machen, dass du dann irgendwie total nass bist, sondern es geht wirklich darum, wieder einzelne Körperteile entsprechend eine Kühlung zu verschaffen. Bei Kniestrümpfen ist es super einfach. Du kannst, oder auch Stulpen, du kannst sie einfach morgens nass machen, dir über die Waden oder über die Unterarme ziehen und dann hast du da schon eine sehr schöne Kühlung. Und gerade beim Fahrradfahren merke ich das durch den Fahrtwind, ist es dann wirklich ultra angenehm. Also richtig schön, egal ob es 30, 35 oder sogar 40 Grad hat, dieses kühle Wasser zusammen mit dem Fahrtwind erzeugt wirklich eine ganz angenehme Temperatur auf der Haut. Und das ist was man viel besser aushalten kann. Auch hier wird es eigentlich nicht zu kalt, weil das ein Reiz ist, der nicht so extrem ist, wie wenn du das mit deinem ganzen Körper ins Wasser springst, sondern eben nur punktuell auf der Haut. Und vor allem über eine gewisse Dauer. Weil wenn du jetzt in 16 Grad kalten Gebirgsbach hüpfst, dann machst du das wahrscheinlich einmal und danach hast du erstmal für die nächste halbe Stunde genug. Bei den Wickeln oder Tüchern hast du den Vorteil, dass das was ist, was über Zeit wirkt. Einerseits dadurch, dass es feucht ist und dir länger eine gewisse Abkühlung spendet, dein Körper sich dadurch auch besser darauf einstellen kann. Und gleichzeitig hast du immer wieder die Möglichkeit, es auch erneut zu befeuchten. Wenn du merkst, es wird langsam trocken, Bei mir war das letztens so, ich bin irgendwie eine Viertelstunde Fahrrad gefahren, größtenteils in der Sonne, danach war es halt alles wieder pupstrocken. Aber dann weißt du, okay, du kannst einfach irgendwo, sei es jetzt halt in der Arbeit, in einem Gasthaus, irgendwo in einem städtischen Gebäude, gibt es Wasserhähne. Da kannst du einfach hingehen und es wieder befeuchten und dir für die nächste Tour entsprechend die Kühlung verschaffen, die du brauchst. Ich meine, sowas wie Kopfbedeckung und sowas, denke ich, ist klar, aber auch hier kannst du überlegen, okay, bin ich jemand, ich zum Beispiel neige dazu, dass mir gerade am Kopf relativ schnell heiß wird. Ich habe zwar einen Sonnenhut, aber ich bin jetzt auch letztens darauf umgestiegen, wirklich ein Tuch zu nehmen und das nass zu machen und dann das nasse Tuch um den Kopf zu wickeln, weil es auch einfach nochmal mehr Kühlung bringt. Und viele sagen jetzt, oh ja, aber wenn ich jetzt in die Arbeit gehe oder ich habe einen Bürojob oder ich muss irgendwie richtig schick sein, wie mache ich denn das da? Das ist natürlich, finde ich, eine Einstellungssache zu deiner Arbeit und zu deinem Wohlbefinden. Ich finde, das Wohlbefinden sollte immer vorgehen. Und klar, wenn du da irgendwie einen unglaublich krassen Termin, Meeting, sonst was hast, dann kannst du da irgendwie natürlich nicht, beziehungsweise vielleicht in deiner Wahrnehmung kannst du da nicht mit nassen Haaren hin oder mit feuchten Stulpen oder sowas. Gleichzeitig denke ich mir aber auch, dass gerade in solchen Unternehmen häufig irgendwo Klimaanlagen da sind, wo du es vielleicht nicht unbedingt brauchst. Und dann nimm dir einfach wirklich Umziehzeug mit. Dann nimm dir Ersatzklamotten mit und bevor dieses Meeting ansteht, machst du schnell einen Klamottenwechsel, machst dich nochmal frisch und dann ist es, denke ich, auch ganz schnell gegessen. Ha, und mit dieser unglaublichen Überleitung komme ich zum letzten Punkt, nämlich dem Essen. Es ist tatsächlich auch so, dass das Essen unser vegetatives Nervensystem beeinflusst. Das habe ich dir in einer anderen Folge schon mal beschrieben. Und das Essen an sich beeinflusst natürlich auch unser Wärmeempfinden. Das kennst du zum Beispiel. Scharfessen erzeugt meistens eine größere Hitze in uns. Gleichzeitig schweres Essen, weil auch hier aus dem Ayurveda gesehen mehr Verdauungsfeuer gebraucht wird. Und du kennst es auch wahrscheinlich aus deinem eigenen Leben, aus deinen eigenen Erfahrungen, dass wir generell eher leicht essen möchten, wenn so ein Wetter ist wie gerade. Da brauchen wir kein dickes Schnitzel oder Steak oder sonst was, sondern es reicht vielleicht mal ein Salat oder eine Kleinigkeit, ein bisschen Bruschetta oder Toast mit Belag, irgendwas Leichtes, Kleines, was eben nicht zu sehr belastet. Denn alles, was dieses Verdauungsfeuer natürlich beansprucht, ist auch was, was unser System nochmal aufheizt. Und da kannst du auch wieder gucken, okay, klar, vielleicht bist du jemand, du brauchst einmal am Tag eine warme Mahlzeit. Dann schau, ob du daraus nicht eine lauwarme machen kannst. Auch hier gilt wieder, dass Suppen so ein Geheimtipp sind. Es gibt unglaublich gute kalte Suppen, also zum Beispiel kalte Gemüsesuppen, die auch sehr lecker schmecken, wenn sie wirklich ausgekühlt sind, beziehungsweise auch so serviert werden oder wirklich einfach in einer lauwarmen Temperatur essen. Denn auch hier gilt, lauwarm ist immer die geringere Belastung für dein System als komplett eingefroren eiskalt. Es gibt irgendwie auch komische Suppenrezepte, die du wirklich quasi eisgekühlt servierst, was ich einmal probiert habe und ein bisschen seltsam fand. Auch hier ist es Geschmackssache. Und ich finde lauwarme Suppen eine sehr schöne Alternative. Und du kannst auch hier überlegen, okay, wie viel Energie brauche ich oder was, vielleicht hast du es selber schon rausgefunden, wie viel du denn brauchst, um gut zu funktionieren. Und du kannst auch hier dafür sorgen, dass du zwischendrin dich zum Beispiel immer mit kleinen Obstpausen nochmal stärkst, dass du einen Apfel dabei hast, ein paar Stückchen Wassermelone, mal eine Gurke, Tomate, irgendwas zwischendrin, was dir einerseits Wasser spendet, klar, trinken ist ja sowieso wichtig, aber wo du einfach deinen Magen auch noch mal ein bisschen füllst. Und da ist wirklich Obst oder kleines Gemüse genau die richtige Wahl, auch Nüsse mal wieder. Auch die sind da sehr bewährt oder Müsliriegel oder sowas. Denn du musst dir überlegen, wenn du jetzt keine großen Mahlzeiten machst, musst du trotzdem deinen Energiehaushalt irgendwie füllen, auch wenn es schwer fällt. Und da solltest du wirklich drauf gucken, denn dein Haushalt ist immer noch unter sehr hoher Belastung und du hast immer noch einen extrem hohen Energieverbrauch. Allein, dass der Körper dein ganzes System runterkühlen muss, verbraucht schon sehr viel Energie. Wie du musst es dir vorstellen, wie eine Klimaanlage, die läuft, die braucht auch Strom. So ist es bei deinem Körper auch. Der braucht auch die Energie. Du schwitzt und du verbrauchst einfach viel. Klar kannst du dir dann auch zwischendrin mal ein Eis gönnen, aber auch hier gilt lieber ein bisschen weniger, mal eine Kugel oder auch mal eine Kugel am Vormittag, eine am Nachmittag, anstatt dir mittags irgendwie den fetten Eisbecher mit 25 Kugeln reinzuhauen, weil das natürlich auch wieder dann deinen Körper dazu anregt, das irgendwie zu kompensieren. Okay, und wenn du quasi den Tag überstanden hast, dann ist natürlich die große Frage, wie schaffe ich das, dass ich auch nachts zur Ruhe komme und mich nachts entspannen kann? Da bin ich jetzt inzwischen total pragmatisch. Ich sage, ich suche mir einfach den kühlsten Raum im Haus, in der Wohnung und schlaf da. Nur wenn man ein Schlafzimmer hat, heißt es nicht, dass man auch immer darin schlafen muss, sondern es geht hier wirklich um dein Wohlbefinden. Und dann schmeißt du irgendwo eine Matratze hin, wo du dich wirklich gut fühlst, wo es von der Temperatur einigermaßen passt. Gerade wenn man zum Beispiel Schlafraum im Dachboden hat, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann, dann solltest du unbedingt schauen, dass du ein paar Stockwerke tiefer kommst, dass es wirklich angenehm ist. Wenn du die Möglichkeit hast, dann pass auch ein bisschen deinen Schlafrhythmus an. Es ist nicht schlimm, im Sommer später ins Bett zu gehen, wenn man dafür auch ein bisschen länger schlafen kann. Klar, wenn es heißt, du musst um so und so viel Uhr irgendwie auf der Matte stehen, dann ist es immer was anderes. Aber letztendlich kannst du da auch die ein paar Stunden, die du zum Beispiel abends schlafen würdest, aber dich eh nur hin und her wälzt, von deinem Schlafkonto auch abziehen. Das heißt, da ist dein Schlaf so wenig erholsam, dass du es dir wirklich schenken kannst. Und erst ab einer gewissen Stunde oder Temperatur, wenn du wirklich auch zur Ruhe kommst, rentiert sich's in Anführungszeichen. Die kühlsten Stunden sind ja tatsächlich so zwischen 5 und 6. Das heißt, da ist der Schlaf an sich kann am besten sein, einfach weil die Temperatur auch am niedrigsten ist. Viele müssen da leider schon aufstehen. Wenn du zu denen gehörst, dann versuch dir trotzdem auch in der Zeit nochmal ganz viel Ruhe zu gönnen, ganz gut diese Kühle des Morgens auch in dir aufzunehmen. Und für die, die es zum Glück nicht betrifft, ihr könnt einfach weiterschlafen. Wirklich genießt diese Stunden in der Früh, reißt die Fenster auf, lasst die Luft rein, lasst die ganze Wohnung von dieser kühlen Morgenluft sich einmal durchströmen und erfrischen. Das hilft unglaublich viel. Und vielleicht braucht man dann sogar wieder eine Decke. Das ist ganz spannend, weil es wirklich dann vielleicht nur noch so 16, 17 Grad hat. Bitte aber darauf achten, nicht direkt im Zug zu liegen, weil sonst ist man auch ganz schnell mitten im Sommer erkältet, was so nochmal richtig bescheuert ist. Wenn man dann auch noch krank ist und der Körper nochmal Energie aufwenden muss, das ist einfach die Hölle. Das hatte ich einmal und ich kann es wirklich nicht empfehlen. Also schau einfach drauf, dass du da dich trotzdem so positionierst, dass du nicht direkt im Zug liegst, aber die kühle Luft in dein Haus, in deine Wohnung reinströmen kann. Und auch für die Nacht gilt, wenn du wirklich Schwierigkeiten hast einzuschlafen, dann mach dir kalte Wickel oder lauwarme Wickel besser. Du wirst sowieso schwitzen am Anfang, das heißt, deine Haare sind sowieso nass. Warum nicht dann einfach wirklich mit einem kühlen Stirnband, einem kühlen Waschlappen nochmal für Abkühlung sorgen? Die Beine, wie gesagt, wieder in angefeuchtete Kniestrümpfe oder in Stulpen packen. Und wenn du hier nichts zur Hand hast, dann kannst du dir auch behelfen mit alten Sachen, dass du wirklich einfach alte Strumpfhosen, alte Strümpfe, normale Socken oder sowas hernimmst und die unten ein bisschen aufschneidest. Allein das kann dann schon echt sehr viel helfen und dir die entsprechende Abkühlung verschaffen. Schau dann auch tagsüber darauf, dass deine Fenster möglichst abgedunkelt sind. Am besten natürlich mit Außenrollos oder Fensterläden. Genau. Alles, was innen ist, lässt natürlich die Hitze durch die Scheiben erstmal rein. Also ein Vorhang ist eher suboptimal, weil da trotzdem dann die Hitze reinkommt. Staut sich zwar dann zwischen Vorhang und Fenster, aber du solltest natürlich darauf achten, dass die Hitze generell draußen bleibt. Und dann kannst du wirklich abends ab 10, 11 die Fenster meistens ganz gut aufmachen und dann wirklich für diesen Luftzug sorgen, für ein bisschen Abkühlung. Ich hoffe, dass du gut durch diese heißen, schwülen Tage kommst. Wenn du noch ein paar Tipps oder Tricks auf Lager hast, dann schreib es gerne in die Kommentare und teile sie mit uns. Denn natürlich profitieren wir alle von so viel Wissen, wie es gibt, dadurch, dass wir Menschen einfach auch so super unterschiedlich sind. Und das waren jetzt einfach nur meine Erfahrungen. Und wenn du noch was anderes in petto hast, dann raus damit. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wundervollen Tag.